Ja, hier sind die Besserwissis von Basta Berlin, einer neuen Ausgabe von Wir haben's doch gleich gesagt.
Wir überlegen natürlich auch, wie kriegen wir das hin mit der Impfpflicht? Wir wollen es ja auch umsetzen können. Ja. Wir machen Umsetzungsvorschläge und eine meiner Ideen war da ein Stichtag. Mhm. Also der Stichtag, das musst du dir so vorstellen, es ist so ein bisschen sowas wie der Geburtstag, nur viermal im Jahr.
Ah.
Marcel, das Bundesland mit der höchsten Inzidenz in Deutschland.
Was ist Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, AfD?
Das Bundesland Bremen ist mit Abstand auf Platz 1. Stand Mittwoch lag der Stadtstaat bei einer Inzidenz von 1296.
Frau Faeser, ich gebe Ihnen mal einen kleinen Tipp. Kennen Sie Nazis persönlich? Wahrscheinlich nicht. Ich sage Ihnen, wer Nazis persönlich kennt. Das sind Nazis. Und wer kein Nazi ist, der kennt wahrscheinlich auch gar keinen Nazi persönlich.
Überdosis Basta Berlin. Kann es was Schöneres geben?
Ja, man schaut es auf der Bahnhofstoilette. Ich sage immer, das ist wie Katzenvideos für Verschwörungstheoretiker.
Basta Berlin. Ich meine, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Der alternativlose Podcast.
Es ist Donnerstag, der 13. Januar 2022. Wir haben Folge 112 und mein Name ist Benjamin Golmer, hallo.
Mein Name ist Marcel Joppa, willkommen zurück bei Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Wir hoffen, Sie sind gut ins neue Jahr gekommen. Ja und Mensch, gut sehen Sie aus. Wir hätten Sie ja kaum wiedererkannt. Vielleicht haben Sie ja auch in den letzten Wochen einfach auf Nachrichten verzichtet. Wir beide haben das nämlich getan. Uns hat das auch gut getan und jetzt können wir wieder frisch ans Werk gehen.
Wobei ich zugeben muss, der Wiedereinstieg ist ja nicht ganz einfach gewesen. Also man kommt ins Büro, hat schon das Passwort für den Computer vergessen. Kann passieren, ja? Mhm. Und vielleicht hat man sogar den Namen des einen oder anderen Kollegen vergessen. Auch das kann ja passieren.
Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend, Frau Slomka.
Mioska heiße ich. Hallo, Herr Ischinger. Macht nichts.
Ja, Frau Slomka, das ist schlicht und ergreifend Falschinformation.
Genau, Herr Ischinger. Und wenn Sie falsche Informationen auf jeden Fall vermeiden wollen, dann bleiben Sie einfach dran hier bei Basta Berlin.
Haha. Ja, und wir machen das heute ein bisschen anders, als wir das sonst bei Basta Berlin machen. Normalerweise präsentieren wir Ihnen ja immer zwei Hauptthemen. Das werden heute aber sechs Hauptthemen sein, weil es wirklich eine Menge zu berichten gibt. Und da werden wir auch die Bekanntschaft mit alten Bekannten machen. Also Karl Lauterbach zum Beispiel, der darf natürlich nicht fehlen. Oder Christian Lindner und auch Emmanuel Macron.
Wir beschäftigen uns darüber hinaus mit Omikron, wir beschäftigen uns mit den mannigfaltigen Samstags- und Sonntagsspaziergängen. Außerdem blicken wir auf Doppelmoral und Impfpflicht. Und ganz im Allgemeinen kann man sagen, ist eine ganze Menge dabei. Ich würde sagen, die später folgenden Sendungen verschieben sich um 3 bis 4 Stunden. Mhm. Es ist so ein bisschen so, jetzt hast du die Leute eine Woche auf Entzug gesetzt, gab es kein Basta Berlin und jetzt gleich die Überdosis.
Ja, richtig, aber ich glaube, das wird uns verziehen. Überdosis Basta Berlin, kann es was Schöneres geben?
Ja, man schaut es auf der Bahnhofstoilette.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube nicht, aber weil wir jetzt ja so lange weg waren, wir kommen mal zu unserem Zuschauerfeedback und sagen wir es mal so, wenn Sie uns in den vergangenen Wochen geschrieben haben, war unsere Resonanz wahrscheinlich eher nicht ganz vorhanden. Also das heißt, wir arbeiten uns da auch ein bisschen rückwirkend zurück. Wenn es richtig wichtig war, schicken Sie uns gerne auch direkt nochmal die E-Mail. Aber glücklicherweise haben wir seit dieser Woche auch Unterstützung.
Wir haben richtig aufgerüstet. Also das politische Berlin zieht sich warm an. Ja. Wir haben die Mitarbeiter der Basta Berlin Redaktion quasi um 50% aufgestockt, wenn das nochmal nichts ist, oder? Wir haben eine Mitarbeiterin bekommen.
Ja.
Und die auch bloß für einen halben Tag. Egal. Die Frau wird wahrscheinlich so hart arbeiten wie zwei von uns. Und es ist Joanna. Wir freuen uns sehr, dass sie da ist. Das bedeutet, wenn Sie uns eine E-Mail schreiben, kann es durchaus passieren, dass Sie eine Antwort von Joanna bekommen.
Genau. Unsere E-Mail-Adresse, die lautet natürlich auch in diesem Jahr bastaberlin@snanews.de. Und wir starten mal mit einer E-Mail von Arno. Der bezieht sich auf die vergangene Silvestersendung und der schreibt, Zitat, Hi, Sie haben gefragt, womit denn die Kanzlerin Merkel geglänzt hat. Ich kann es Ihnen sagen. Die Anzahl der Tafeln sind in ihrer Zeit von unter 100 auf über 1000 gestiegen. Was ist das für ein Wachstum in Prozent?
Das ist auf jeden Fall eine ziemlich hohe 16-Jahre-Inzidenz.
Ja.
Wohingegen die AKW-Dichte in Deutschland ja deutlich gesunken ist unter Kanzlerin Merkel.
Richtig, ja.
Allerdings kann ich persönlich sagen, bei mir flatterte eine E-Mail rein am 23.12., das heißt, einen Tag vor Heiligabend und an Heiligabend kam eine Mail mit dem gleichen Betreff. Es ging um die Erhöhung meines Strompreises.
Oh ja.
Von 28 Cent pro Kilowattstunde geht's rauf auf 41 Cent. Und der monatliche Preis geht rauf von 9 Euro ein paar zerquetschte auf 15 Euro. Das sind Steigerungen von 40-50%.
Ich prophezeie auch, dass das keine wellenartige Bewegung sein wird, sondern dass es da einfach immer weiter raufgehen wird,
ja,
in Zukunft.
Ja, und das ist nahezu zur gleichen Zeit kam da noch eine Mieterhöhung in dem Rahmen, was sie dürfen, alle 3 Jahre um 15%.
Ja.
Das Leben wird verdächtig teuer. Insider wissen, ich koche bereits mit Steckrübe.
Vielen Dank auf jeden Fall, Arno. Und wir kommen zu Michi, der wohnt in der Schweiz, grüezi wohl. Und der hat in unserer Abwesenheit Folgendes geschrieben. Grüezi, schreibt er. Ihr hättet eine lustige Telegram-Umfrage machen können. Eine Woche ohne Basta Berlin ist wie Weltuntergang, schreibt er. Zum Glück seid ihr am 13.01. zurück. Erholt ihr euch ruhig, während ich schufte. Ich liebe euer Format. Vielen Dank. Ach ja, habt ihr von dem Ringier-Skandal gehört? Medien, die gleichgeschaltet mit der Regierung berichten.
Haben wir nicht von gehört, nennen wir in Deutschland Normalität. Halt!
Also wir Satire, machen, Satire.
Satire, Satire, Satire. Ich meine, Insider wissen, wie schnell man bei YouTube gesperrt wird.
Ist richtig.
Benjamin Golme, der Gefängnisinsasse ihres Vertrauens. Zack, weg! Und das auch am ersten Weihnachtsfeiertag. Zack, weg, Herr Golme. Und 2 Tage später, zack, weg. Sie wissen nicht, wovon ich rede. Kein Wunder, es gibt mich ja nicht mehr.
Nee.
Ja, also wir haben müssen irgendwie aufpassen. Ich weiß nicht, wie wir durchgerutscht sind. Aber das ist vielleicht jetzt nochmal ein kleiner Hinweis an alle da draußen. Wir sind gerne für Sie da. Wir werden auch weiterhin für Sie da sein. Zur Not auf snanews.de. Nachdem ich das erlebt habe in meinem Urlaub, wie ich einfach weggecancelt wurde, ohne Gründe, die
auf
ich
YouTube,
kenne.
Ja.
Mhm. Ja. Vielleicht darf man nicht mehr dieses Wort sagen. Es sind wirklich, es ist eine krasse Nummer gewesen. Wir haben darüber im Radio auch gesprochen. Ich will jetzt auch gar nicht diese Sendung nehmen, um einen Privatkrieg zu führen. Es spielt gar nicht so eine große Rolle. Ich will bloß sagen, es geht manchmal schneller, als man denkt. Ja. Und Sie denken ja sowieso schon seit langer Zeit, dass wir hier eigentlich nur auf Galgenfrist sind.
Ja, Überraschung, wir sind auch in diesem Jahr wieder da.
Ja, wir sind jetzt noch hier, aber deswegen nochmal die Bitte an Sie. Mhm. Also Telegram, ja, Nancy Faeser, gerade jetzt sagt sie auch, wir können Telegram auch verbieten. Mhm. Das können wir auch machen. Also wenn die sich jetzt nicht an unsere Regeln halten, dann verbieten wir einfach Telegram.
Mhm.
Ja, machen wir halt einfach. Gut, andere Regierungen haben es nicht geschafft, ja, aber die deutsche Bundesregierung wird es ja vielleicht schaffen.
Na,
verbieten
ja.
Sie halt Telegram. Verbieten Sie halt unsere, was ich sagen will. Telegram-Gruppe ist Basta Berlin, die gibt es ja im Moment noch. Unsere Homepage, die wird man uns wohl so schnell nicht wegnehmen können. Die heißt snanews.de. Ich finde es schade, wenn wir nicht mehr in Kontakt bleiben können. Darum bitte machen Sie das.
Genau, schreiben Sie sich das für Notfälle auf, wenn hier plötzlich donnerstags kein Video erscheint und Sie nicht wissen, warum.
Richtig. Und damit jetzt nochmal zurück zum Michi.
Mhm.
Ringier-Skandal.
Spannend.
Sehr interessante Geschichte. Ja. Wir wollen da kurz einführen.
Also Ringier, zur Info, ist ein Medienunternehmen. Hauptsächlich in der Schweiz betreiben die Medienmarken Print, Online, TV, auch Radio. Und unter anderem die Boulevardzeitung Blick und Blick am Sonntag. Es ist so ein bisschen ein Pendant zur deutschen Bildzeitung.
Schön, dass du es erwähnst. In Ungarn, Polen, Serbien und der Slowakei arbeitet Ringier in einem Joint Venture zusammen mit Axel Springer.
Ach was?
CEO und Chef des Ringier-Konzerns ist ein Mann mit dem Namen Mark Walder. Und wie jetzt herauskam, hat er es in Sachen Corona mit der journalistischen Sorgfaltspflicht möglicherweise ganz speziell gehalten.
Naja, da wurde ein Video geleakt, in dem Walder zu sehen ist. Und der sagt zum Thema Corona da Folgendes, Zitat. Wir hatten in allen Ländern, wo wir tätig sind, und da wäre ich froh, wenn das in diesem Kreis bleibt, auf meine Initiative hin gesagt, wir wollen die Regierung unterstützen durch unsere mediale Berichterstattung, dass wir alle gut durch die Krise kommen. Und Walder sagte übrigens in dem gleichen Video, dass ihm zum Beispiel die Berichterstattung der deutschen Bild-Zeitung zu hart gegenüber der Politik gewesen sei.
Das Video wurde wohl aufgenommen im Februar 2021, und zwar auf einer Online-Tagung der Schweizerischen Managementgesellschaft.
Mhm.
Veröffentlicht wurde der Ausschnitt dann an Silvester, und zwar vom Satiremagazin Nebelspalter. Walder selbst hat die Echtheit bestätigt, wenngleich er sagt, er habe sich einfach missverständlich ausgedrückt.
Sehr, ja. Ach ja, übrigens, trotz jährlich rund 900 Millionen Umsatz bekommt Ringier Subventionen, und zwar stattliche, vom Schweizer Staat. Im Februar, das ist ganz interessant, da stimmt man nämlich in der Schweiz übrigens darüber ab, ob die Verlage dort nicht noch mehr finanzielle Unterstützung bekommen sollen, weil man durch Corona ja weniger Werbeeinnahmen gehabt hat. Und ich bin mal so richtig gespannt, wie die Umfrage, die Abfrage da ausgeht.
Sind die Unterstützungsleistungen staatlich, stattlich oder beides?
Beides,
denke, hey.
Beides.
Das hat aber natürlich überhaupt gar keinen Bezug zu Deutschland. Also wir wollen über deutsche Medienfinanzierung heute nicht sprechen.
Punkt. Nein,
wollen wir nicht? Machen wir das später nicht noch? Mal gucken. Wir
wissen selber nicht, was Punkt.
Ja, genau. Konrad ist am Start. Konrad vom Niederrhein.
Ja, schöne Grüße an den Niederrhein. Der Konrad hat uns geschrieben und er schreibt, Zitat, bei Telegram, da habe ich gelesen, dass die oberste Gesundheitsbehörde in den USA zum 31.12.21 verfügt haben soll, dem Drosten-Test die Zulassung zu entziehen. Grund, er tauge nichts. Eine Bestätigung habe ich im Netz nicht gefunden, schreibt Konrad. Nun bin ich im Bereich IT auch nicht besonders großer Experte. Mit 86 darf man diese Begründung oder Ausrede sicher nutzen.
Oh. Also entweder Konrad ist schizophren und ist 86 gleichzeitig oder er ist 86 Jahre alt. Mensch, Konrad, Wahnsinn, was für ein großartiges Alter, was du da schon erreicht hast.
Ja.
Ich gehe mal fest davon aus, du bereitest dich gerade mental auf den vierten Stich vor.
Ja, Stichtag.
Der Stichtag, das ist eine Idee. Also wir überlegen natürlich auch, wie kriegen wir das hin mit der Impfpflicht? Wir wollen das ja auch umsetzen können.
Ja.
Wir machen Umsetzungsvorschläge und eine meiner Ideen war da ein Stichtag.
Mhm.
Also der Stichtag, das musst du dir so vorstellen, es ist so ein bisschen sowas wie der Geburtstag, nur viermal im Jahr.
Ah.
Wir können ja vielleicht sogar den Geburtstag nehmen. Du hast am 13. Dezember?
12. Dezember.
12. Dezember, Herr Joppa hat Geburtstag, das heißt dein vierter Stichtag im Jahr ist der 12. Dezember, dann ist der 12. September einer, der 12. Juni ist einer und der 12. März ist ebenfalls dein Stichtag.
Wird ähnlich gefeiert wie ein Geburtstag, nur halt im Bett wegen der Nebenwirkung.
Und statt Kartoffelsalat gibt es halt Bratwurst.
Ja, richtig. So ist es.
Das wäre eine Idee, wo man es umsetzen könnte. Und dann müsste man klar definieren, was passiert, wenn Herr Joppa seinen Stichtag verpasst. Also darf er ihn um einen Tag verpassen? Darf er ihn um zwei Wochen verpassen? Mhm. Wann gibt es dann das erste Bußgeld? Wann kommt die Beugehaft?
Mhm.
Wir müssen halt einfach Umsetzung. Wir müssen in die Umsetzung kommen. Wir müssen überlegen, wie wir das machen können. Und der Stichtag wäre eben mein Vorschlag. Wobei?
Ich wollte lieber nichts sagen.
Ja, also zur Güte, natürlich wissen wir nicht, wie der Impfrhythmus jetzt in Zukunft sein wird. Klaus Holleczek, der bayerische Gesundheitsminister, hat Anfang dieser Woche bereits von einer vierten Impfung gesprochen. In Israel ist die vierte Impfung bereits angelaufen. Bereits über eine Viertelmillion Menschen haben diese erhalten. Holleczek sagte, dass das für vulnerable Patienten und Menschen in unserer Gesellschaft jetzt auch schon langsam in Frage kommen könnte. Es sei noch nicht ganz klar, ob man jetzt einen dreimonatigen Abstand machen muss oder einen sechsmonatigen. Und dann können wir uns das ja mal ausrechnen. Spinnen wir mal rum. Also der erste Stich war...
Mit 86?
Mit 86.
Konrad?
Konrad, du weißt es ja wahrscheinlich. Schau in dein Impfbuch, weil du es vergessen hast. Also beispielsweise Konrads erster Stich war im Februar. Dann war der zweite Stich wahrscheinlich Ende März. Dann war der dritte Stich doch hoffentlich im September. Der
bestimmt.
Nennt man den heute noch Boosterstrich?
Wird noch Booster genannt, ja. Ist noch nicht Teil der Grundimmunisierung.
Wenn Konrads dritter Stich im September war... Dann ist er jetzt natürlich dran mit dem vierten Stich.
Ja, ja.
Bei einem Dreimonatsabstand.
Mhm.
Und dann kommt ja...
Der neu entwickelte Impfstoff wahrscheinlich Ende März, der auf Omikron entwickelte. Und dann ist natürlich wieder der nächste Stich fällig, ja.
Dann wäre es möglich, dass Konrad von Januar 2021 bis Juni 2022 fünf Stiche hätte.
Du hast doch einen Stich.
Ja, viel hilft viel. Das Sprichwort.
Aber zurück zur Frage.
Ach stimmt, Konrad. Da war ja noch eine Frage. Kurz gesagt, nein. Also es ging hier um die Frage, ob der Drosten-Test die Zulassung in den USA verloren hat. Nicht der Drosten-Test wurde in den USA vom Markt genommen, sondern ein PCR-Test, den die CDC dort selbst Anfang 2020 entwickelt hatte. Und der hat jetzt keine Verlängerung bekommen, weil die CDC einen neuen entwickelt hat.
Genau. Gibt eine ganze Menge zugelassener PCR-Tests in den USA. Nach unseren Informationen ist eben der auf dem Drosten-Rezept basierende Test dort weiterhin zugelassen. Über die Tauglichkeit dieser PCR-Tests, da reden wir mal an anderer Stelle, weil das wird jetzt nun wirklich den Rahmen sprengen.
Und damit kommen wir zu unserem ersten Thema. Vielleicht nochmal was Organisatorisches, wenn Sie das ganze Vorgerede nicht interessiert. Wir haben ja diese Kapitel hier.
Ja, richtig, ja. Einfach vorspulen.
Ja, können Sie einfach, da gibt es so einen kleinen Punkt und dann wissen wir, jetzt geht's los mit...
Die Inzidenz, wie sie singt und lacht.
Ja, hier sind die Besserwissis von Basta Berlin, einer neuen Ausgabe von Wir haben's doch gleich gesagt.
Down Under, Bremen, Iberische Halbinsel, was sollen wir als erstes auseinandernehmen? Also welches super Vorbild der deutschen Corona-Politik hätten Sie denn gerne? Oder womit sollen wir denn anfangen?
Ich nehme deutsche Vorbilder für 100, bitte.
Okay, jetzt die urheberrechtlich geschützte Melodie. Du hast im Kopf, ja? Ich könnte eine ganze Stunde lang nur diese Melodie singen. Kennen Sie das?
Ich bin gespannt, wie viele Klicks das kriegen würde.
Und ob ich gesperrt würde.
Richtig. Urheberrecht.
Hassrede.
So, aber hier, Letzte. Deutsche Vorbilder für 100.
Ach ja, richtig. Okay, Marcel. Dieses Bundesland hat die zweitschlechteste Bildung in ganz Deutschland.
Was ist Bremen?
100 Corona-Punkte für dich. Bremen kommt im Bildungsmonitor 2020 der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft auf den vorletzten Platz. Bremen hat also die zweitschlechteste Bildung in Deutschland nach dieser Kategorie. Welche Kategorie möchtest du als nächstes nehmen?
Ich bleib dabei, deutsche Vorbilder für 300, bitte.
Deutsche Vorbilder für 300? Das Bundesland mit den meisten vollständig geimpften Menschen in Deutschland.
Was ist eine vollständige Impfung?
Marcel,
Entschuldigung.
Ist das wirklich deine Antwort?
Nee, was ist Bremen?
Korrekt, hervorragend, ich bin stolz auf dich. Richtig, das sind 300 weitere Corona-Punkte für dich. Laut Impfdashboard der Bundesregierung sind 84,3% der Menschen in Bremen vollständig geimpft. Ungeachtet der Frage, was das jetzt genau bedeutet. Also wir können sagen, der Zwergstaat Bremen schlägt den Zwergstaat Saarland in dieser Kategorie. Der Saarland liegt bei 78,3% und der Scheinriese Hamburg kommt dann auf Platz 3. Bremen also der deutsche Impfmeister. Frei nach Otto Rehhagel setzt die Freie Hansestadt auf kontrollierte Defensive mit starker Impfabwehr. Schapürchen, Herr Bovenschulte. Deutschland liebt sie. Eine Frage haben wir in dieser Spielrunde noch. Marcel, was darf es jetzt sein?
Gut, wie gesagt, die Kategorie liegt mir anscheinend. Ich nehme deutsche Vorbilder 1000, bitte.
Okay, nochmal volle Konzentration. Es geht um 1000 Corona-Punkte. Marcel, das Bundesland mit der höchsten Inzidenz in Deutschland.
Was ist Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, AfD?
AfD ist deine Antwort?
Ja,
ja, was ist AfD? Deutsche Vorbilder für 1000? Ja. Das ist leider falsch.
Ja. Okay.
Die richtige Antwort lautet, was ist Bremen?
Ja, siehste, Mensch. Ja.
Damit bleibt es bei 400 Corona-Punkten für Herrn Jopper.
Ich finde, ich habe mich gut geschlagen. Ja, aber werfen wir mal einen ernsten Blick auf diese Tatsachen. Das Robert-Koch-Institut, das veröffentlicht ja täglich die Zahl neuer positiver Tests. Auf dieser Basis berechnet das RKI auch täglich die Inzidenzen der unterschiedlichen Bundesländer. Und das Bundesland Bremen ist mit Abstand auf Platz 1. Stand Mittwoch lag der Stadtstaat bei einer Inzidenz von 1296. Mit weitem Abstand folgte dahinter Berlin mit 856.
Und jetzt müssen die deutschen Medienhäuser und Redaktionen ganz stark sein. Schlusslicht, Sachsen-Anhalt und Sachsen.
Ach was.
Die Inzidenz von Bremen ist 5-mal so hoch wie die Inzidenz von Sachsen. Mehr noch, die Bundesländer mit der niedrigsten Impfquote haben derzeit die niedrigsten Inzidenzen. Ausnahme Brandenburg.
Und hier mal zwei Zeitungsartikel aus dem November. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland, das schrieb am 23. November, Corona-Herd Sachsen. Ärztekammer warnt vor Kliniküberlastung Ende der Woche. Oder hier die Freie Presse, die vermeldete am 8. November, Corona in Sachsen, Inzidenz bei Ungeimpften über 1000.
Ja, Sie haben richtig gehört. Also in Sachsen im November Inzidenz bei Ungeimpften über 1000. Jetzt Inzidenz insgesamt in Bremen bei knapp 1300. Ja. Da frage ich mich, bedeutet das, dass die Inzidenz der Ungeimpften in Bremen jetzt bei 500.000 ist? Oder ist es auf einmal die Pandemie der Geimpften?
Pandemie der Ungeimpften.
Pandemie der Ungeimpften war dann nur so Oktober, November.
Ja, es ist,
jetzt ist die Pandemie
für alle. Modeerscheinung gewesen, ja. Einen Zeitungsartikel haben wir noch für Sie. Corona-Ticker vom MDR Sachsen am 11.01. Skigebiet am Fichtelberg öffnet.
Hey! In Sachsen wird wieder gewedelt und in Bremen, da schneit es positive Testergebnisse. Das ist der Winter 2022.
Ja.
Wissen Sie, was das heißt? Und wissen Sie jetzt eigentlich, was wir damit sagen wollen? Nein, wir auch nicht. Jedenfalls nicht genau.
Also was wir sagen wollen ist, 1 plus 1 ist gleich 2. Mhm. Das ist eine mathematische Gesetzmäßigkeit. Auf einzelne Bundesländer mit dem Finger zu zeigen, das ist weder fair, noch ist das in irgendeiner Art und Weise Journalismus. Auf einzelne Wählergruppen zu zeigen oder Teile der Bevölkerung, das ist zwar einfach, hat aber dennoch seine Tücken. Oftmals reichen nämlich nur wenige Wochen, bis sich das Blatt wieder komplett wendet.
Und was wir aus Zeitgründen jetzt hier nicht reingeschrieben haben und deswegen auch nicht vorbereitet haben, ist die Iberische Halbinsel und Kanzler Olaf Scholz. Mhm. Also kurz vor seiner Vereidigung war Olaf Scholz doch bei ProSieben und hatte diesen gruseligen Auftritt mit dem leeren Stuhl, wo er dann da saß Lichter. Ja. Mhm. Und da hat er nochmal gesagt, Iberische Halbinsel, also wenn wir so geimpft werden wie Spanien, dann wird doch alles tschicki-pucki. Und das hat man sowieso oft gehört. Also auch Montgomery hatte gesagt, Portugal, Spanien, wenn wir so geimpft seien wie die, dann nehmen Sie sich doch mal deren Inzidenz an. Die liegt spanienweit deutlich über 1000. Ja. Also, und das hatte sich schon abgezeichnet zu einem Zeitpunkt, wo Herr Scholz das gesagt hatte. Ja. Da hatten wir schon gesagt, ich glaube, war Buster Berlin 104, schlagen Sie mal nach. Da haben wir, oder eine andere, wissen Sie doch sowieso
die sind
schon
alle gut.
Da haben wir schon gesagt, Vorsicht Leute. Es geht doch jetzt schon sichtbar bergauf. Ja. Vielleicht ist deren Welle ja bloß nachgelagert unserer Welle. Mhm. Und auch ohne Omikron war deren nächste Welle bereits auf dem Weg. Ja. Egal wie geimpft oder nicht geimpft, zumindest die Welle der positiven Tests ist wieder da. Mhm. Also, deutsche Medien und Politiker. Ach so, Australien. Da werfe ich bloß 60.000 neue positive Tests in den Raum, 100.000 laut Wordometer.
Das ist No-Covid-Land, ne?
Das ist No-Covid-Land Australien. Hm. So, wollten wir jetzt nicht in voller Gänze machen, nur mal erwähnt. Damit Sie wissen, wir haben es auch auf dem Schirm.
Ja.
Also, wir können leider nicht alles sagen am Donnerstag. Aber ich verrate nichts. Es könnte sein, dass wir unsere Präsenz hier demnächst verdoppeln.
Ja, aber das ist noch ein Geheimnis, vielleicht später mehr, vielleicht auch nicht mehr, aber wir gucken mal, das aber nur ganz am Rande.
Richtig, und bis es soweit ist, trinken Sie einfach zu jeder Folge ein Korn und dann noch ein, dann ist unsere Präsenz sehr schnell verdoppelt. So. Deutsche Medien und Politiker haben die Meldung aus Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen gerne verbunden mit dem Hinweis auf den Impfstatus in diesen Bundesländern. Was passiert denn jetzt in Bremen? Wird täglich bei ZDF heute gefragt, wie der Impfstatus der Bremer ist? Wird gefragt, ob es da einen Zusammenhang gibt? Nein, natürlich nicht.
Nee.
Auch von uns heute nicht.
Aber eins noch, Inzidenzen sind ja jetzt das eine. Die Hospitalisierungsinzidenz ist nochmal was anderes. Später auch nochmal mehr dazu. Aber da haben wir jetzt nochmal kurz Daten für Sie, auch vom Robert-Koch-Institut vom Dienstag. 7 Tage Hospitalisierungen in Sachsen 3,82, in Bremen 29,99.
Also schnell noch einen Patienten aus dem Weg geschafft, sonst wäre es 30.
Genesen.
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 Genesen. Genesen. Ja. Nochmal nachgetestet. Ah, PCR negativ.
Mm.
Das bringen wir uns zum nächsten Thema.
Impfpflicht. Ja, nein, vielleicht.
Also wie medial über die Inzidenzen berichtet wird, das ist ja jetzt nochmal eine Sache. Wie aber über die mögliche Impfpflicht berichtet wird, das setzt wirklich nochmal ordentlich einen drauf. Man kann ja eher sagen, wie öffentlich für die Impfpflicht geworben wird. Eigentlich ist in der Berichterstattung der großen Medien ja überhaupt nicht die Frage, ob eine Impfpflicht eingeführt wird, sondern wann die denn endlich mal eingeführt wird. Mann!
Da, wo die deutsche Politik noch zögert, ist Italien schon weiter. Ein Auszug aus den ZDF-Heute-Nachrichten. Mhm. Oder hier aus der Bild-Zeitung am 9. Januar. Verzögerung um mehrere Monate. Scholz kann Impfpflichtversprechen nicht halten. Und ich habe dir doch über den Nachrichtendienst Telegram auch noch weitere Beispiele dieser Aussage geschickt. Unter anderem ist es der Tagesspiegel. Scholz kann Impfpflichtversprechen nicht halten. Am gleichen Tag kamen mehrere Zeitungen mit dieser gleichen Schlagzeile raus. Ich habe mir schon gedacht, ist das möglicherweise eine DPA? Immer wieder hörte ich da was von Impfversprechen. Impfpflichtversprechen, da war doch was vor wenigen Monaten.
Ja. Erinnern Sie sich noch an dieses Kanzlertriell, das lief auf RTL, ist schon ein bisschen was her, 29. August. Viele Wähler vergessen das ja so schnell und was die Politiker da gesagt haben, das vergessen die Politiker eigentlich noch gerne viel schneller. Wir erinnern aber gerne noch einmal dran. Und hier in dem Ausschnitt, den wir Ihnen jetzt zeigen, da geht es nicht um die allgemeine, sondern um die teilweise eingeführte Impfpflicht.
Und wir fangen an. Impfpflicht für bestimmte Berufe, medizinisches Personal, Polizisten, Lehrer. Ja, nein?
Stand heute nein, aber für die Zukunft sollte man das nicht ausschließen.
Herr Scholz?
Nein.
Herr Laschet?
Nein.
Zweimal nein, einmal Stand heute. Auf die allgemeine Impfpflicht angesprochen, sagte Frau Baerbock da sogar, dass dies rechtlich und aus historischen Gründen in Deutschland nicht möglich sei. Was auch immer sie da jetzt mit historisch meint. Mhm. Historische Vergleiche bei den Grünen, das mögen die doch eigentlich gar nicht so gerne.
Ja,
stimmt. Da frage ich mich, wenn es jetzt doch geht, ist die Historie bereits umgeschrieben?
Ah gut, neben SPD und Grünen, da ist ja noch die FDP in der Regierung. Zum Beispiel, so RTL, Zitat, der eigensinnige Wolfgang Kubicki. Wenn man selbst geimpft ist, doppelt und sogar geboostert wie Herr Kubicki, aber keine Impfpflicht für andere möchte, wie eigensinnig ist man denn eigentlich dann?
Wurscht. Was ist denn mit dem eigensinnigen FDP-Chef Christian Lindner? Der wurde ebenfalls im Wahlkampf auf der Straße von einigen Passanten angesprochen und sein Standpunkt zur Impfpflicht war glasklar.
In einer Gesellschaft, wo so viele geimpft sind, kann der Ungeimpfte sich höchstens selbst gefährden. Deshalb sollen auch im Herbst Ungeimpfte zum Beispiel in die Gaststätte gehen können, vielleicht mit der Voraussetzung eines negativen Tests, den sie aber nicht bezahlen müssen, sondern das macht die Solidargemeinschaft.
Sagen Sie jetzt, sagen Sie das auch noch nach den Wahlen?
Das sage ich vor den Wahlen und nach den Wahlen. Und 2017 haben Sie gesehen, dass die FDP nach den Wahlen sogar bereit ist, Nein zu sagen zu einer Regierung, wenn sie ihre Zusagen brechen müsste.
Richtig, Zusagen brechen ist in der Politik ja auch eher selten, ja. Nun, jetzt ist ja der Lindner Teil der Koalition. Seine Einstellung zur Impfpflicht aber, sagen wir mal, die ist nicht mehr ganz so klar. Also er selbst sieht eine Impfpflicht als empfindlichen Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht, sagt er. Komplett ablehnen will er sie jetzt aber auch nicht.
Meine laienärztliche Diagnose, fehlendes Rückgrat. Hm. Aber mal im Ernst, Herr Lindner macht da ja was sehr Geschicktes. Also er setzt sich dafür ein, dass er als Parteichef da quasi gar keine eigene Meinung darstellen muss, weil er ja jedem Abgeordneten nach bestem Wissen und Gewissen diese Entscheidung überlassen möchte, so ganz ohne Fraktionszwang.
Dafür spricht sich übrigens auch die neue SPD-Innenministerin Nancy Faeser aus. Und nach unseren Informationen gibt es bisher 3 mögliche Varianten, über die dann später abgestimmt werden soll. Variante 1, allgemeine Impfpflicht für alle ab 18 Jahren in Deutschland. Der Entwurf wird unter anderem von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ausgearbeitet und auch viele Grüne würden den wohl so unterstützen.
Variante 2, Impfpflicht für alle ab 50 Jahren. Teile der CDU suchen für diesen Vorschlag aktuell eine Mehrheit, aber auch in der FDP gibt es dafür Befürworter.
Und Variante 3, gar keine allgemeine Impfpflicht, wie es auch Herr Kubicki oder auch Teile der FDP oder, Entschuldigung, auch Teile der AfD und auch Teilen von Linken wollen. Mit einer Entscheidung wird aber nicht vor März gerechnet, wenn überhaupt.
Variante 4, tägliche Impfpflicht für Karl Lauterbach, eingebracht von BioNTech und Moderna.
Macht er gern. Macht er schon.
Deswegen fehlten die auch damals bei der Impfstoffinventur, die er durchgeführt hat, weil er sich fürs nächste Jahr schon mal was zurückgelegt hat.
Genau, einer für mich, einer für euch. Ne?
Ja, heute sind wir ein bisschen gackrig, verspreche ich Ihnen jetzt schon mal, ist aber auch okay. Also, ist sowieso egal. Also ich meine, ich habe Urlaub gehabt und da ist mir seitdem...
Auch?
Du auch, ja. Aber mir ist seitdem alles egal. Ich weiß nicht, wie es dir ist.
Ja, generell sowieso immer.
Ja, du musst wie Wasser sein. Wasser sucht sich seinen Weg. Aber Wasser lässt sich nicht komprimieren, lässt sich nicht aufhalten. So.
Ja.
Go with the flow. Was lachst du mich aus? Also, ich sag mal, diese Sendung hier ist aus meiner Sicht dazu da, dass viele Menschen da draußen auch mal aufgeheitert werden.
Ja.
Und auch ins Nachdenken kommen, ganz gerne mal, aber auf jeden Fall, dass sie auch mal was Schönes haben. Ich sage immer, das ist wie Katzenvideos für Verschwörungstheoretiker. Was übrigens auch ein Vorwurf sein kann. Also da draußen sind bestimmt Leute, manche von denen gucken uns auch nicht oder nicht mehr, die sagen, hier, Lachen ist von gestern.
Ja,
es ist so ernst, die Situation ist so hart. Wenn wir jetzt lachen, dann wird die Wut ja weniger. Dann wird die Energie weniger, die Zustände zu ändern, die uns nicht gefallen.
Ja, aber ich denke, es gibt genug andere, die, ja, sagen wir mal, doch sehr hart Videos oder Podcasts machen, wo nicht gelacht wird, weil es einfach alles nicht zum Lachen ist. Aber dann können Sie sich ja die angucken. Zum Schmunzeln kommen Sie dann auch mal zu uns. trotz investigativer Themen.
Okay, also das mal zum Thema Impfpflichtdebatte da. Was man sagen muss, natürlich schon mal klargestellt, 2G, 2G plus oder Maskenpflicht ist jetzt von dieser Debatte losgelöst. Das bleibt natürlich weiter.
Klar, will ich ja auch gar nicht generell in Abrede stellen, dass Politiker auch innerhalb weniger Monate mal ihre Meinung ändern können, wenn sich zum Beispiel der Wissensstand geändert hat. Natürlich dürfen die auch mal ihre Meinung ändern und dann auch die Konsequenzen, die sie daraus ziehen. Das muss man vielleicht dann ja auch anpassen. Aber neue Erkenntnisse.
Neue Erkenntnisse von Scholz' Aussage, es wird keine Impfpflicht geben, es wird eine Impfpflicht geben, hat es nach meiner Ansicht nicht gegeben.
Nee. Also war die damals, für eine Impfpflicht sprechen, ja.
Es war damals Delta. Delta war bereits bekannt. In Israel wurde bereits geboostert. Und deswegen hat sich da nicht groß was geändert, nach meiner Ansicht. Das war ja vor Omikron.
Ja, richtig. Ja, ja. Zu Omikron kommen wir übrigens am Ende noch.
Ja, aber es gibt neue Erkenntnisse, unter anderem zu psychischen Problemen.
Ja, das ist allerdings richtig. Und wenn wir jetzt generell nochmal, psychische Probleme kommen wir auch noch zu, aber wenn wir jetzt mal auf die Impfpflicht nochmal schauen. Ich habe einen ganz interessanten Text vor ein paar Tagen auf Twitter gelesen. Geschrieben hat den nicht irgendein Mediziner, sondern ein Oberfeldarzt der Bundeswehr. Der heißt David Weißflog. Und wir werden uns jetzt mal einige seiner Argumente bedienen, weil er die eigentlich ganz schön zusammengefasst hat.
Also seine Ansichten zum Thema allgemeine Impfpflicht und warum es keine ausreichende Begründung gäbe. Erstens, die aktuelle Impfung führt zu keiner sterilen Immunität. Weder die erste Impfung, noch die zweite, noch der Booster oder der vierte Booster. Ja. Der zweite Booster, wenn man den auch immer dann nummeriert.
Zweitens, SARS-CoV-2 lässt sich nun einmal nicht eliminieren und bleibt damit endemisch. Und schon gar nicht lässt sich das Virus nur in Deutschland eliminieren. Selbst bei einer Impfquote von über 100% und wenn wir den Impfstoff der ganzen Welt wegnehmen für unsere Booster, wird das Virus wahrscheinlich auf der Erde wohl weiterleben.
Drittens, nach Weißflog, eine Infektion mit Omikron verläuft vor allem bei jungen Menschen häufig mild oder sogar asymptomatisch. Risikogruppen lassen sich ja auch relativ klar identifizieren. Und dann wurde nochmal die Frage aufgeworfen, ob bei Risikogruppen, deren Immunsystem häufig angegriffen ist, eine Impfung überhaupt der richtige Weg ist. Das steht auf einem anderen Blatt. Natürlich sagen ausgerechnet die Befürworter der Impfung natürlich gerade diese Menschen brauchen die Impfung.
Viertens, die Anzahl der Genesenen und Reinfizierten mit Immunität ist ja völlig unklar. Ebenso wie die Anzahl von Menschen, die möglicherweise ja eine Grundimmunität gegen Coronaviren haben. Also warum denn impfen lassen, wenn die Infektionsgefahr quasi gleich null sein könnte?
Dann fünftens wäre da die Impffristen und die Notwendigkeit von Auffrischungsimpfungen, auch nach Genesung beispielsweise. Und da sind die Fristen in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich geregelt. Teilweise sogar in unterschiedlichen Bundesländern. Wir erinnern mal an den Vorstoß von NRW, wo es um das 4-Wochen-Impfen ging. Es herrscht also kein internationaler Konsens dazu.
Ja. Sechstens, Nebenwirkungen der aktuellen Impfstoffe sind wesentlich häufiger in der Summe als bei anderen zugelassenen Impfstoffen. Mit einer Masernimpfpflicht zum Beispiel lässt sich das deswegen auch nicht vergleichen.
Außerdem ist ja nicht belegt, dass eine Impfpflicht überhaupt erfolgreich sein wird. Die Pandemie dann auch wirklich beendet. Und jetzt am Ende der Virensaison eingeführte Impfpflicht laut Weißflog wird sowieso keinen Einfluss auf den aktuellen Pandemieverlauf haben.
Ja. Achtens.
Das ist übrigens ein interessanter Punkt. Ja. Also er sagt jetzt, am Ende der Virensaison sollte man es nicht machen. Andere sagen, man sollte gar nicht in die Saison reinimpfen. Wann sollen wir denn dann überhaupt impfen?
Ja, gute Frage.
Vor der Saison.
Gebe ich weiter ins Kanzleramt die Frage.
Ja, wahrscheinlich.
Achtens sollten natürlich auch soziale Auswirkungen einer Impfpflicht beachtet werden, wie Vertrauensverlust in staatliche Institutionen oder auch der negative Einfluss auf den hochgelobten Zusammenhalt in der Gesellschaft. Denn über 20 Millionen Ungeimpfte in Deutschland laut RKI, selbst wenn wir da jetzt mal die 4 Millionen abziehen, die sich aufgrund ihres Alters noch nicht impfen lassen können, haben wir 16 Millionen Menschen in Deutschland. Das ist keine verschwindend geringe Minderheit.
Und dann wäre da noch ein neunter Punkt und der ist für viele von Ihnen wahrscheinlich der wichtigste. Es geht auch um die körperliche Unversehrtheit und den Eingriff in diese. Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes.
Ja, das waren eigentlich genug Gründe, um sich Deutschland, damit sich Deutschland jetzt, was das Thema Impfpflicht angeht, nicht zu Ländern gesellen muss wie Tadschikistan, Turkmenistan, Mikronesien und dem Vatikan, die eine Impfpflicht bereits haben. Das Problem ist aber leider mit diesen Argumenten. Viele Politiker, denen sind die Argumente egal und den Medien häufig sowieso.
Aber Sie bekommen jetzt ein neues Argument von mir geschenkt. Wenn irgendwer von der Ihnen gegenübergestellten Seite mal zu Ihnen sagt, na dann geh doch nach Schweden, dann sagen Sie, na dann geh doch nach Turkmenistan.
So ist das nämlich. Ja.
Und du kommst zum nächsten Punkt.
Genau.
Ein gemütlicher Spaziergang.
Einigkeit und Recht und Freiheit. Hand aufs Herz, es spricht die Bundesinnenministerin.
Ich glaube, man sollte auch noch mal appellieren an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Demonstration, dass man sich auch fragt, mit wem geht man da eigentlich auf die Straße? Natürlich wollen wir auch andere Meinungen auf den Straßen hören. Das gehört in einem Rechtsstaat dazu. Das ist jedermanns gutes Recht. Aber man muss halt aufpassen, mit wem geht man dort und lässt man das, was da an Hass und Hetze oder auch an Gewalt gegenüber Polizeibeamtinnen und Beamten stattfindet, dann auch gegen sich gelten.
Nancy Faeser, Bundesinnenministerin, ganz frisch, am Dienstag im ZDF-Morgenmagazin. Und diese 28 Sekunden, die werden wir jetzt in ein paar Minuten nochmal auseinandernehmen. Mein Gast dafür ist jetzt der junge und natürlich jung gebliebene Herr Benjamin Golme. Ich stelle ihn kurz vor. Er bezeichnet sich selbst als Demokrat, hat dabei das Wahlrecht zur Europawahl meines Wissens nicht wahrgenommen. Er persönlich war das letzte Mal vor über 15 Jahren demonstrieren aktiv. Damals ging es in Leipzig um oder gegen Rechtsextremisten. Beruflich war Benjamin hingegen auf vielen Demonstrationen. Er ist also kein Berufsdemonstrant, sondern Journalist. Am 1. Mai 21 beispielsweise, da hat er gleich 3 Demos und Kundgebungen besucht. Auf der Demo der Freien Linken in Berlin-Lichtenberg, da hat er Polizeimaßnahmen begleitet und Betroffene dieser Maßnahmen auch mit denen gesprochen. Bei diesen, da ging es um die Maskenbefreiung. Ja, zweitens, auf der Gegenkundgebung, die sich selbst als antifaschistisch bezeichnet hat, da hat er gesehen, wie ein Team von SternTV vom Leiter dieser Kundgebung verbal massiv bedrängt wurde. Drittens, auf der sogenannten revolutionären 1. Mai-Demo, da war er dann Zeuge von Tränengaseinsätzen, Vandalismus und Festnahmen. Korrekt?
Das würde ich sogar an Eidesstatt so bestätigen. Korrekt, ja.
Okay, gut. Außerdem hat er deutschlandweit Demonstrationen und Kundgebungen aus dem sogenannten Querdenker-Spektrum und Umfeld besucht. Benjamin, die Bundesinnenministerin, Frau Faeser, die hat ja die Besorgnis geäußert in diesen 28 Sekunden. Da stellte sie nämlich ja gleich zweimal die Frage in den Raum, mit wem geht man denn da auf die Straße?
Ja, vollkommen zu Recht natürlich. Mhm. Ich meine, du willst ja auch nicht mit jedem auf die Straße gehen. Stell dir mal vor, du gehst da auf die Straße und auf einmal läufst du da Seite in Seite mit Sozialdemokraten. Das wäre natürlich unangenehm.
Ja.
Scherz beiseite. Man kann es ja nicht ausschließen, oder nicht? Also, du rufst da fröhlich Frieden, Freiheit, Kleptomanie. Und da kommt uns ein CDU-Abgeordneter und klopft dir auf die Schulter.
Ja, oder CSU. Nee, aber ich glaube, Frau Faeser meinte Rechtsextremisten.
Ja, Rechtsextreme in der SPD, auch das kann man leider nicht ausschließen.
Ich glaube, es geht um Rechtsextremisten auf Corona-Demonstrationen. Man solle sich überlegen, ob man mit diesen Leuten auf die Straße will.
Ja, das kann ich verstehen. Also, wenn ich mir aussuchen könnte, mit wem ich auf die Straße gehe, dann natürlich mit Nicht-Alkoholikern, Nicht-Trinkern, mit Menschen mit Hang zum Vegetarismus. Also einfach so Leute wie ich. Aber man kann es sich halt nicht immer aussuchen. Und mal ganz ehrlich, man weiß es ja auch gar nicht unbedingt. Frau Faeser, ich gebe Ihnen mal einen kleinen Tipp. Kennen Sie Nazis persönlich? Wahrscheinlich nicht. Ich sage Ihnen, wer Nazis persönlich kennt. Das sind Nazis. Und wer kein Nazi ist, der kennt wahrscheinlich auch gar keinen Nazi persönlich. Und das führt auch dazu, dass man sie häufig gar nicht erkennt.
Also Otto Normalbürger, der erkennt Nazis häufig nicht unbedingt. Kleine Randbemerkung, auch Journalisten erkennen diese Pappnasen häufig gar nicht. Mal ein Beispiel gefällig. Stern.de schreibt am 28. September ZDF Spezial zur Wahl. ZDF lässt verurteilten Neonazi zu Wort kommen. Und dazu das Statement des ZDFs, dass es sich bei einem von ihnen um einen wegen Volksverhetzung verurteilten Neonazi handelt, konnte die Redaktion nicht erkennen. PS, hier ging es übrigens nicht um eine lokale oder regionale Größe aus dem rechten Spektrum, sondern um Nikolai Nehrling, dem selbsternannten rechtsextremen Volkslehrer.
Ja, also er nennt sich auch selbst rechtsextrem. Das war nicht mal eine Zuschreibung von uns. Nein. Er nennt sich auch selbst Volkslehrer. Mhm. Und er ist, wie gesagt, nicht irgendeiner, sondern einer der bekanntesten Menschen aus diesem Spektrum. Ja. Und ich habe ihn natürlich auch schon des Öfteren gesehen und wusste sofort, wer er ist. Mhm. Aber gut, wer bin ich schon? Ich bin ja nicht die ZDF-Redaktion.
Ja, und auch nicht Frau Faeser.
Man kann sagen, man erkennt sie eben nicht immer. Mhm. Und ist ja auch, ich meine, willst du jetzt sagen, so, Glatze, Stirnacken, Nazi. Schauen Sie mich an!
Naja, das mit dem Stirnacken, gut. Aber Benjamin, niemand kann ja behaupten, es nicht gewusst zu haben. Die Medien schreiben seit Beginn der Pandemie von rechten Umtrieben. Und Szenekenner benennen und fotografieren da bekannte Rechtsextreme auf Demos.
Ja, und da sage ich dir ja und nein. Mhm. Also Medien Deutschland, die den Unterschied zwischen einer Reichsflagge und einer Reichskriegsflagge nicht erkennen und das zum Teil sogar bis heute nicht und damals, als sie geschwenkt wurden, die vermeintlichen Flaggen, auch nicht erkannt haben und auch nicht gekannt haben und auch beratungsresistent gewesen sind, welche jetzt welche ist. Ja. Na gut, aber nochmal was zum Thema Nazis. Ja, ich bin der festen Überzeugung, dass auch regional und sogar national bekannte Rechtsradikale auf diesen Demonstrationen sind. Mhm. Und ich muss sagen, ich schätze auch die Arbeit von beispielsweise antifaschistischen Fotografen. Die machen das beispielsweise da, wo wir 15. oder 18. November 2020 müsste es gewesen sein. Mhm. Da waren wir beide vor dem Brandenburger Tor auf dieser Wasserwerfer-Demonstration.
Ja, ja, ja. Mhm.
Und danach bin ich nach Hause gekommen, habe mir dann Twitter angeschaut und musste feststellen, aha, der war da, der war da, der war da. Mhm. Die meisten Namen hatte ich noch nicht gehört. Dann kannst du dir Biografien angucken. Ja, okay, da waren offiziell bekannte Neonazis fotografisch dokumentiert vor Ort. Ich finde so eine Arbeit wichtig.
Mhm. Aber weißt du, wie viele davon sind eigentlich V-Leute?
Das sagst du ja, aber es ist ein interessanter Punkt. Also Nancy Faeser, sie sind ja auch schon ein bisschen älter als ich. Das heißt, sie kennen die Politik noch länger als ich. Und sind ja Innenpolitikerin der Partei SPD. Dementsprechend müssten sie sich auch mit dem NSU sehr gut auskennen. Oh. Und möglicherweise auch mit dem Verfassungsschutzkomplex. Mm. Andreas Temme ist ein Name, der mir da im Begriff ist. Frau Faeser, wieso noch genau ist die NPD eigentlich nicht verboten? Das hat man doch mal versucht. Lag es nicht an der großen Menge an V-Leuten in der NPD? War es nicht so, dass man nicht genau auseinanderhalten konnte, was jetzt eigentlich von V-Leuten passiert wurde und was nicht? Mhm. Wenn ich mir das so vorstelle, wenn der Verfassungsschutz nach wie vor so viele V-Leute in dieser Szene hat und weitere Erkenntnisse sammeln möchte über das Demonstrationsgeschehen, ist es doch zumindest denkbar, dass der V-Mann-Führer zu seinem V-Mann sagt, du, Marcel, geh doch mal auf die Demo, guck dir das mal an und erzähl mir danach, wie das gewesen ist.
Ja.
Und bei der enormen Menge, die Landesämter für Verfassungsschutz oder auch Bundesamt für Verfassungsschutz in der Szene hat, könnte es ja sein, dass zur gleichen Demo 5 oder 10 V-Leute auf die Demo geschickt wurden. Mhm. Und wenn jeder von denen noch einen Kumpel mitnimmt und einer kommt sogar noch freiwillig, dann haben wir ja schon mal 15 oder 30 bekannte Neonazis.
Mhm.
Und wenn einer dieser bekannten Neonazis so ein bekannter Name ist in der Größe, können Sie ewige Artikel drüber lesen. Und der ist ausgerechnet V-Mann. Mhm. Und der V-Mann-Führer sagt zu ihm, geh doch mal auf die Demo. Und dann fotografiert man den.
Mhm.
Dann kann man danach doch sagen, da sind ja bekannte Neonazis auf den Demonstrationen.
Ja.
Und wenn dem so wäre und die Medien dann darüber berichten würden, wäre das dann so, dass der Staat Nazis auf eine Demo schickt und danach der Staat sagt, dass da Nazis auf der Demo sind und andere Leute da nicht hingehen sollen.
Naja, und ich meine, der Staat ja auch die V-Leute finanziell unterstützt, gleichzeitig der Staat aber auch den Kampf gegen Rechtsextremismus unterstützt. So ein bisschen wie bei internationalen Kriegen, wo die deutsche Waffenindustrie auch einfach Waffen an beide Seiten liefert, ist halt lukrativ. Aber das ist und jetzt nur
wenn,
eine
Wenn Theorie. Es so wäre, wäre das dann nicht vielleicht sogar ein Schaukampf?
Hm.
Und ich kann Ihnen sagen, das funktioniert. Es funktioniert. Dazu gleich ein Wort mehr. Vorher habe ich noch eine Frage an Frau Faeser. Das ist eine kleine Fangfrage.
Oh.
Was ist denn eigentlich Ihr Lieblingsfußballverein?
Mhm.
Ich verrate Ihnen mal meinen von früher. Als ich jung war, 18, 17 und 19 Jahre alt, da war ich Dauerkarteninhaber bei Hertha BSC, Ha-Ho-He. Also Block P, Block Q, später dann S und T. Wer das Olympiastadion und seine Fanszene kennt, weiß, was das bedeutet.
Mhm.
Ich also bei jedem Heimspiel gewesen. Und da siehst du dann junge Männer mit Glatzen und die singen dann das Lied von der U-Bahn. Die U-Bahn fährt von St. Pauli bis nach Auschwitz.
Mhm.
Ja, sie fährt nach Auschwitz. Waren das dann also Nazis? Jedenfalls würde ich sagen, sie haben sich so geäußert.
Mhm.
Glatze, Auschwitz, Nazi. Und das haben sie bei jedem Heimspiel gesungen. Ich bin da trotzdem hingegangen. Und zwar jahrelang. War ich deswegen ein Nazi? Mhm. Und hätte ich die Heimspiele von Hertha BSC wegen dieser jungen Männer boykottieren sollen?
Ich meine, Benjamin hätte auch zu Hause bleiben können, weil einfach mal nicht zum Fußball gehen, denn wo Rechte auftauchen, da geht man nicht hin. Klare Kante gegen Rechtsextremismus.
Das hätte ich tatsächlich machen können. Aber Frau Faeser, wissen Sie was? Als junger Mann war mir Fußball verdammt wichtig und Hertha BSC war mir ebenfalls verdammt wichtig. Und wissen Sie was, Frau Faeser? Ich versuch's heute mal im ruhigen Ton. Die Menschen ist das, wofür sie da hingehen, was sie rufen, Frieden, Freiheit und Demokratie, so wichtig, dass sie da trotzdem hingehen.
Mhm. Ja, und auch keine Impfpflicht ist den Menschen da häufig wichtig. Wir bekommen seit anderthalb Jahren übrigens Mails von Demonstranten. Wir treffen ja auch persönlich Menschen, die dort mitlaufen. Auch auf unserer Roadshow haben wir Leute getroffen, die schon demonstriert haben. Und Frau Faeser, diese Menschen, die entsprechen in aller Regel keinem Klischee von Rechten. Im Gegenteil, viele von denen sind wütend, dass da Rechte sogar mitlaufen.
Aber nach meiner Erfahrung, nach meiner Beobachtung, sind die Menschen eigentlich noch wütender auf Politiker wie Sie, Frau Faeser. Politiker, die mit genau dieser Argumentation versuchen, andere Menschen von der Straße fernzuhalten. Und wie schon sagte Frau Faeser, es wirkt. Ich habe in meinem Urlaub mit zwei Menschen gesprochen, die kenne ich seit über 30 Jahren, gehören also zu meinem allerengsten Kreis. Und die haben mir erzählt, was ihnen genau nicht passt, wie sie denken. Und ich sage, und, warst du schon mal auf einer Demonstration oder gehst du da mal hin? Und beide haben mir gesagt, ich könnte es mir sogar vorstellen, mir das mal anzuschauen. Wenn mir einer garantieren würde, dass dort keine Rechten sind. Die Brandmauer steht.
Ja, ist richtig. Und wir haben noch zwei Zahlen für Sie, Frau Faeser.
Weißt du was, eins habe ich noch, das habe ich gelesen.
Ja, bitte.
Also, nimmst du einen Korb und wirfst 50 Orangen rein. Und einen Apfel. Sind die Orangen deswegen Äpfel?
Boah, da müsste ich jetzt tatsächlich einen Obstkenner fragen. Ich weiß es nicht. Frau Faeser, sind Sie Obstkenner?
Und weißt du was? Draußen liegen noch weitere 100 Orangen. Und die fragst du, na, wollt ihr auch in den Korb? Und die sagen, nee, da ist ein Apfel drin. Da ist ein Apfel drin. Und das ist der Grund, warum die Leute nicht auf Demonstrationen gehen sollen. Mensch, wissen Sie, Frau Faeser, das ist wirklich Ihre Begründung. Und das ist die Begründung, die wir seit bei zwei Jahren hören. Und das ist Ihre Begründung. Ja, ja. Da geht es nicht darum zu sagen, na, die Maßnahmen sind aber richtig gut und ich begründe die auch nochmal. Also übrigens, Maske muss in der frischen Luft getragen werden, weil die Aerosole sich so und so verhalten. Das wird ja nicht begründet, man sagt einfach, nee. Da laufen halt auch Rechte mit. Das ist die Hauptbegründung, die ich eigentlich am häufigsten höre. Oder da wird dann auch Gewalt ausgeübt. Es ist ja auch verboten. Naja, aber von wem kommen denn die Verbote? Die kommen ja von den Innenministern am Ende des Tages. Das ist doch schon ein richtiges Ding.
Und Frau Faeser, ich meine, Sie sind Innenministerin. Und ich möchte Sie ganz gerne nochmal mit zwei Zahlen konfrontieren. Wir versuchen es da auch wirklich mal mit Fakten, mit denen wir Sie zum Nachdenken bringen können, weil es ganz offizielle Quellen sind, die wir hier verwenden. Geht mal um das Bundesland Baden-Württemberg. Ja, am Montag, 3. Januar 2022, gab es dort ganz viele Demonstrationen, ich nenne sie mal Spaziergänge. Die richteten sich gegen die Corona-Maßnahmen und gegen die Impfpflicht.
Der öffentlich-rechtliche Südwestfunk schreibt dazu, 50.000 Menschen demonstrieren in Baden-Württemberg gegen Corona-Maßnahmen. Der Innenminister des Landes, Thomas Strobel, spricht von 170 Protestaktionen an einem Tag mit über 50.000 Teilnehmern.
Also Montag im Ländle, über 50.000 Menschen gehen da auf die Straße, wenn das überhaupt mal reicht. So, da diese Demos ja überall passieren, die Teilnehmer auch kommen und gehen, gehen die Schätzungen natürlich jetzt auch ein bisschen auseinander, wie viele es dann tatsächlich gewesen sind.
Soweit also die Angaben des Innenministers zu den Teilnehmern. Fragen wir uns natürlich, waren das jetzt alles Rechtsextreme? Oder wie viele Rechtsextreme waren denn dabei? Das wissen wir nicht, aber wir schauen mal beim Landesamt für Verfassungsschutz nach. Ja. Wie viele Rechtsextreme gibt es denn überhaupt in Baden-Württemberg?
Oh ja, da gibt es eine Antwort. Die finden wir im Verfassungsschutzbericht von Baden-Württemberg 2020. Zitat: 2020 lag die Zahl der nicht parteigebundenen Neonazis in Baden-Württemberg, wie schon 2018 und 2019, bei circa 410.
410 Neonazis bei über 50.000 Demonstranten, jedenfalls wenn alle nicht parteigebundenen Neonazis demonstriert hätten.
Ja, Ergänzung, der Verfassungsschutzbericht zählt auch Rechtsextremisten, die in Parteien organisiert sind. Insgesamt geht das Amt von 1.970 Rechtsextremisten im Ländle aus.
Okay, also wenn sich jetzt alle Rechtsextremisten in Baden-Württemberg am gleichen Tag auf die Socken gemacht hätten, um an solchen Veranstaltungen teilzunehmen, wären es 1.970 von über 50.000 gewesen.
Ja, Moment, gut, jetzt könnten natürlich auch Rechte aus anderen Bundesländern nach Baden-Württemberg gekommen sein.
Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht sind ja auch welche von Baden-Württemberg woanders hingefahren.
Ist richtig, weil der Protest, der findet ja derzeit in allen Bundesländern statt. Wir wissen es nicht.
Und wir gehen davon aus, dass Nancy Faeser es auch nicht weiß.
Nee, richtig. Was Nancy Faeser aber mit Sicherheit weiß, ist, die Proteste, die werden lauter. Die werden größer. Immer mehr Leute organisieren sich dort. Großdemonstrationen im Berliner Regierungsviertel, das war 2020. Im Winter 2021, 2022, da gibt es keine großen Bühnen mehr. Gibt auch keine Anmeldungen mehr.
Häufig nicht mehr.
Nee, es gibt ein dezentrales Demonstrations- oder Spaziergangsgeschehen. Unser Zuschauer Michael, der ist regelmäßig in Rostock unterwegs und der hat uns dieses Video präsentiert.
Das also in Rostock, immer am Montag unterwegs. Das ist ein ordentlicher Spaziergang. Vielleicht noch ein Wort zu Nancy Faeser. Also sollte da wirklich ein Rechtsextremer in der SPD sein, man weiß es ja nicht, dann verspreche ich, wähle ich diese Partei nie wieder. Ich glaube, ich wähle sie einfach prophylaktisch nie wieder.
Aber wie viele sind denn aus der SPD ausgetreten, weil Herr Sarrazin nicht ausgeschlossen werden konnte? Auch interessant, ne? Mhm. Wurscht.
Es kann nicht das entscheidende Argument sein. Sie müssen anders argumentieren. Und was ich jetzt aber oftmals gelesen habe, unter anderem von Herrn Schreiber aus Berlin, dass man, und das finde ich interessant, weil die twittern das wirklich als Aufforderung, wir müssen es immer wieder entgegenhalten. 900.000 Geboosterte an diesem Tag, 50.000 Demonstranten, das eine sind ja viel mehr als das andere. Mhm. Und die schreiben wirklich, Leute, wir müssen das dem entgegenhalten, immer wieder. Die verraten ihre Strategie, sodass ich sehe, wie durchsichtig ihre Strategie ist. Und wir wollen da gerne mal Stellung nehmen zum Thema 900.000 geboostert und 50.000 Demonstranten. Mhm. Wie siehst du das? Es ist doch klar, also da offensichtlich wollen viel mehr Menschen den Booster als auf die Straße gehen.
Naja, also da viele Demonstrationen gleichzeitig stattfinden, muss man erst einmal diese 50.000 auch vervielfachen. Je nachdem, wo gerade Demonstrationsgeschehen ist, es sind ja nicht immer die gleichen Leute, die da auf die Straße gehen.
Es sind aber auch überraschenderweise nicht mal die gleichen Leute, die geboostert werden.
Nee, da ist ja ein gewisser kleiner Abstand dazwischen.
Also, ich versuch's mal anders. Mhm. Kleiner Tipp, also, wenn ich nur noch ins Restaurant gehen darf, wenn ich am Montag für 2 Stunden spazieren gehe, dann können wir es vielleicht vergleichen. Hm. Wenn ich meine Reisefreiheit davon abhängig gemacht bekomme, ob ich am Montag spazieren gehe, dann können wir es nochmal vergleichen. Hm. Wenn meine Arbeit davon abhängig wäre, dass ich am Montag spazieren gehe, dann. Wenn das Fußballstadion, mein Besuch, abhängig davon wäre, ob ich am Montag spazieren gehe, dann vielleicht. Und jetzt halten Sie sich mal fest, wenn man mir sagen würde, dass ein Spaziergang in der frischen Luft vielleicht sogar gesundheitsförderlich ist, dann würden vielleicht auch noch mehr Menschen auf die Straße gehen. Dann könnten wir es vielleicht vergleichen.
Und ich kenne sogar Geboosterte, die bei diesen Spaziergängen mitlaufen.
Vielleicht für ihre Gesundheit. Also diesen Vergleich, den können Sie gerne machen. Er wird aber immer hinken. Wenn Sie vergleichen eine Sache, die mit einem nicht ganz so sanften Zwang durchgesetzt wird, nämlich das Impfen, mit etwas, was mit Zwang verhindert wird, nämlich die Demonstration, können Sie es niemals vergleichen.
Nein.
Nur wenn das Impfen komplett freiwillig wäre, was es, schauen Sie auf meinen Mund, nicht ist. Hm. Und wenn das Demonstrieren ohne Einschränkungen möglich wäre, was es, schauen Sie auf meinen Mund, nicht ist, dann könnten wir es vergleichen. Mhm. Und bitte hören Sie auf, solche hanebüchenen Vergleiche anzustellen. Und ich werde kein weiteres Wort dazu sagen, denn dann werden wir vielleicht doch wieder laut. Und es ist nicht mehr notwendig, dass man laut wird. Mit leisen Tönen kann man auch was erreichen. Mhm. Und wenn man gar nichts sagt, kann man auch was erreichen. Und ich sage Ihnen was. Halbes Jahr zurück. Hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich nicht Trinker bin, dass ich nicht Raucher bin, dass ich jeden Morgen Gymnastik mache, dass ich mein eigenes Brot backe, dass ich zur Ruhe kommen kann. Menschen verändern sich. Hm. Und ich habe es mir nicht vorstellen können, weil ich dachte, das ist nicht möglich für mich. Ich habe keine Zeit dafür. Hm. Und wenn Sie sagen, ich war noch nie auf einer Demo, weil ich keine Zeit dafür habe. Hm. Ich bin auch noch nie laut geworden wegen meiner Überzeugungen. Hm. Menschen können sich ändern. Hm. Nächstes Thema.
Oder Frau Faeser.
Nächstes Thema.
Die Welt. Witte, witte, wie sie Karl gefällt.
Ja, wenn wir über Dinge sprechen, die uns tendenziell die Ader am Hals, am Pochen halten, dann müssen wir auch über Karl Lauterbach sprechen. Da kommen wir einfach heute auch nicht dran vorbei. Unser Bundesgesundheitsminister, der ist so häufig im Fernsehen, der könnte eigentlich schon einen eigenen Fernsehsender und Fernsehkanal bekommen.
Einige seiner Behauptungen gehören aber weniger in den Bereich Nachrichtenfernsehen, sondern vielleicht eher zu Disney Plus oder Märchenprogramm. Mhm. Am 8. Januar twitterte Karlchen einen Report der US-Gesundheitsbehörde. Dazu schrieb er, der CDC-Report zeigt bei Kindern und Jugendlichen nach Covid-Infektion ein erhöhtes Risiko, Diabetes zu entwickeln. Ob das bei Omikron auch gilt, wissen wir noch nicht. Ich halte die Impfung für die bessere Lösung. Klar. Dort sieht man solche Komplikationen nicht.
Naja, das Ding ist, in der Studie sieht man solche Komplikationen halt auch nur bedingt. Vielleicht hätte Herr Lauterbach einfach mal diese Studie zu Ende lesen sollen. Das wiederum hat der renommierte Harvard-Professor für Medizin Jeffrey Flier getan. Der twitterte daraufhin, als langjähriger Diabetesforscher schließe ich mich meinem Kollegen aus Harvard Public Health an, indem ich die schwerwiegenden Mängel in diesem CDC-Bericht hervorhebe, in denen behauptet wird, dass Covid-19 das Diabetesrisiko bei Kindern erhöht. Würde in dieser Form niemals ein Peer-Review bestehen. CDC muss es besser machen.
Und sein Harvard-Professorenkollege Joseph Allen, seines Zeichens Experte für öffentliche Gesundheit, meinte zu der Studie sogar, Zitat, Kollegen und Journalisten, diese Studie über Kinder und Diabetes, die im Umlauf ist, ist wirklich schlecht. Springen Sie zum Abschnitt mit den 4 aufgeführten Einschränkungen und Sie werden in einer Sekunde sehen, was ich meine. Es sind nicht die üblichen Kleinigkeiten. Sehr auffällig.
Na, anscheinend nicht für Herrn Lauterbach. Wir haben uns die Studie übrigens ebenfalls mal durchgelesen. So wurden in der Studie etwa nur Pflegebedürftige eingeschlossen. Außerdem wurden zusätzliche Faktoren, wie jetzt zum Beispiel Übergewicht, Fettleibigkeit, gar nicht verzeichnet. Und gerade die sind doch Auslöser für Diabetes.
Ja, die einen sind Harvard-Professoren und können Studien lesen. Die anderen sind Harvard-Absolventen und jetzt Bundesgesundheitsminister.
Toll.
Herr Lauterbach sieht ja so einiges nicht, was ihm da vorgehalten wird. So sagte der Minister in dieser Woche beispielsweise bei Hart aber fair, er sehe keinen Zusammenhang zwischen der deutschen Corona-Politik und der Zunahme psychischer Störungen in diesem Land.
Auch da helfen wir ganz gerne auf die Sprünge. Studien haben mittlerweile ganz klar belegt, dass vor allem junge Menschen unter Lockdown und Maßnahmen massiv gelitten haben. Die Bertelsmann-Stiftung schreibt zum Beispiel, Jugendliche fühlen sich durch Corona stark belastet und zu wenig gehört.
Wobei ich sagen muss, das ist ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Also Vereinsamung, psychische Auffälligkeiten, das sind keine Symptome einer Corona-Erkrankung. Nein. Das sind Corona-Maßnahmen. Also Symptome von Corona-Maßnahmen können dadurch ausgelöst werden.
Ja.
Sieht Herr Lauterbach das jetzt tatsächlich nicht, weil er es nicht sehen möchte?
Naja, man weiß es nicht genau. Ich finde es auf jeden Fall schlimm. Und übrigens hat es im Corona-Jahr 2020 laut der Uniklinik Essen etwa 500 Kinder mit einem Suizidversuch hierzulande gegeben. Das ist ein Anstieg von fast 400% im Vergleich zum Vorjahr ohne Corona-Maßnahmen.
Daten aus 2021 gibt es bislang natürlich noch nicht. Was es aber gibt, ist ein Minister, der möglicherweise bereit ist, die Realität auszublenden, um seine eigene Politik zu begründen. Mhm. Unser Vorschlag, den Corona-Expertenrat, den könnten wir nochmal bereichern. Vielleicht noch ein paar mehr Psychologen rein oder Jugendmediziner erweitern. Ja. Vielleicht können die dann ja auch Studien richtig auswerten und lesen.
Ja. Und von Deutschland aus blicken wir jetzt mal ins Ausland.
Die Eskalation der Sprache.
Liberté, Égalité, Fraternité, Hand aufs Herz, hier kommt Monsieur le Président.
Eh bien, la liaison vaccinée, j'ai très envie de les émerder.
Das
war jetzt mein Französisch, ich hab's versucht.
Kein Ding. Das hat Emmanuel Macron in der Zeitung Le Parisien gesagt. Seitdem gibt es jetzt mehrere Übersetzungen ins Deutsche. Die Tagesschau beispielsweise übersetzt die Worte jetzt mit ich habe große Lust, die Ungeimpften zu nerven oder zu piesacken. Die Tagesschau verweist aber auch darauf, dass der Wortstamm von MRD Merde sei. Das übersetzen wir für Sie jetzt nicht.
Nein, das können Sie ja selber mal übersetzen mit dem Übersetzer Ihres Vertrauens. Ungeimpfte Nerven, das bereitet ihm Lust. Also ich muss sagen, wenn das dem Präsidenten Lust bereitet, dann ist die Pandemie für Emmanuel Macron wohl ein jahrelanger Orgasmus.
Oh la la, Frankreich.
Voulez-vous Corona avec moi?
Oh Gott, oh Gott. Frankreich ist ja auch eines der ersten Länder gewesen mit Maskenpflicht unter freiem Himmel. Dann eines der ersten Länder, die den Pass Sanitaire, also das 3G in Teilen des öffentlichen Lebens eingeführt haben. Frankreich hat als eines der ersten ersten Ländern die Impfpflicht für Gesundheitsberufe eingeführt.
Und nun soll auch der nächste Erguss ins Haus stehen. Kein TGV pour les non-vaccinés. Mhm. Also keine Ungeimpften mehr im Fernverkehr. Wenn Sie dann von Paris nach Bordeaux wollen, achten Sie auf Ihren Impfstatus oder nutzen Sie den Renault.
Oh, aber nicht nur Präsident Macron ist mit einem rauen Umgangston aufgefallen. Nehmen Sie Haltung an. Jetzt bitte noch einmal. Ein Regierungschef nennt seine Bürger Idioten. Jedenfalls, naja, ein kleiner Teil seiner Bürger. Hier kommt Kanadas Premier Justin Trudeau.
Gang de sans-dessin qui décide de partir comme des ostragos en vacances, c'est pas... c'est extrêmement frustrant, c'est démoralisant. Et je peux vous dire que Transport Canada et le gouvernement du Canada prend ça très au sérieux. On va faire des suivis sur comment ça s'est passé.
Frustrierend für Justin Trudeau. Außerdem sei es ein Schlag ins Gesicht, ein Slap in the Face gewesen. Mm. Feiern wie die Ostgoten.
Ja, was auch immer das heißt. Uns war übrigens nicht bekannt, dass die Ostgoten jetzt besondere Feiertiere sind. Wir kennen Ostgoten auch überhaupt nicht. Dieser kleine, möglicherweise ja sogar rassistische Ausfall von Justin Trudeau mal einfach ignoriert. Gucken wir doch mal, was ihn so geärgert hat.
Wie die Ostgoten. Krass, so maskenlos im Flugzeug. Weiß nicht, hatten die Ostgoten Flugzeuge?
Weiß ich nicht.
Hatten sie Masken? Also, das sollen laut Medienberichten übrigens kanadische Influencer gewesen sein. Mhm. Die waren Ende des Jahres nach Mexiko, nach Cancun geflogen und wollten da eine richtig gute Zeit haben. Nur blöd war, dass sie sich angeblich wohl auch gegenseitig influenced haben. Also, sie haben sich infiziert mit SARS-CoV-2. Ah.
Hm. Tja, ich sag mal, das könnte jetzt ein längerer Urlaub werden. Weil zumindest eine komplizierte Rückreise. Laut deutscher Presseagentur wollen mehrere kanadische Fluglinien die jungen Leute nämlich jetzt von Flügen ausschließen und nicht mehr zurückholen.
Da mal zum Kern der Angelegenheit zurück. Also junge Leute haben jetzt einen Fehler begangen, indem sie gegen die Maßnahmen verstoßen haben. Okay. Die Frage ist aber, wie soll dieser Fehler jetzt sanktioniert werden? Hm. Und wenn jetzt mehrere Fluglinien sagen, wir transportieren diese Menschen nicht mehr, das klang in den Berichten so ein bisschen wie ein Flugverbot. Und wenn du jetzt bei mehreren Airlines ein Flugverbot hast, da wird die Welt dann wieder ein bisschen kleiner.
Oh ja, ja, Pech gehabt. Ne? Ich meine, ein Schlag ins Gesicht aller Kanadier, also so Justin Trudeau, mit markigen Worten. Wir haben Macron, wir haben Trudeau. Ich sag mal, to be continued.
Hm. Omikron, oh Omikron, wir preisen dich.
Tja, Omikron hält ja im Moment wirklich für alles her. Also Begründung aller Maßnahmen, für mediale und politische Panikmache, für das Kritisieren an Ländern und Staaten, die Maßnahmen eben nicht so hoch haben wie wir und natürlich auch für die dringend benötigte Impfpflicht.
Dabei mehren sich allerdings die Anzeichen, dass unsere neue Lieblingsmutante trotz größerer Ansteckungsgefahr zu weniger schweren Verläufen führt. Vor allem auch bei jungen Menschen. Ein Indiz findet man beispielsweise bei NTV am 9. Januar. Dort ist zu lesen, Ärzteverband gibt Rat. Omikron oder Erkältung.
Hm, ja, da man nämlich den Verlauf von Omikron häufig nicht von dem Verlauf einer normalen Erkältung unterscheiden kann, rät der Marburger Bund zu vermehrten Corona-Tests. Wir haben da noch mal einen ganz anderen Tipp. Wenn Sie sich krank fühlen, bleiben Sie doch einfach zu Hause.
Ja, um krank zu sein, muss man das nicht mit dem Test nachweisen. Das war 2019 auch nicht so. Also, ja. Wenn man krank ist, dann kann man auch einfach ohne positiven PCR-Test krank sein.
Verrückt,
und
ne?
Zu Hause, ja. Ist aber so. Ja. Der Staat muss einem das auch nicht vorschreiben. Also.
Nee. Kann man auch alleine machen.
Machen auch die meisten Menschen von alleine, wenn sie merken, dass es ihnen nicht gut geht.
Ja, ist ja auch vernünftig. Und hier mal zu den knallharten Fakten abseits von Panik und Politik. Bisherige Studien und auch die Praxis haben gezeigt, Omikron ist bei der Fähigkeit, dem Infizierten wirklichen Schaden und, zuzufügen und auch krank zu machen, echt kein Überflieger. Im Gegenteil, die Aggressivität von Omikron scheint sogar deutlich geringer zu sein als die von Delta und anderen Coronavirus-Varianten.
So hat es sich dann auch in Südafrika gezeigt, also dem vermeintlichen Omikron-Heimatland, dem Land, was Omikron als erstes gemeldet hat. Dort stiegen die Krankenhauseinweisungen nicht im gleichen Ausmaß an wie die Infektionszahlen und auch nicht so steil wie bei früheren Pandemiewellen. Mitte Dezember hieß es ganz offiziell, dass das Risiko einer Einweisung bei Omikron 29% tiefer liege als bei früheren Varianten.
Ja, kann natürlich auch regionale Gründe haben, Altersstruktur oder, keine Ahnung, eine Durchseuchung wegen niedriger Impfquote, weiß man nicht. Aber dann schauen wir doch nochmal nach Großbritannien. Da ist die Inzidenz ja gerade so richtig hoch. Werden Sie in allen Nachrichtensendungen auch erfahren. Das Ärzteblatt, das schreibt am 4. Januar, Großbritannien, weniger Hospitalisierungen durch Omikron bei abgeschwächtem Impfschutz.
Und im ersten Absatz heißt es in diesem Artikel dann, Zitat, die Analyse von mehr als 500.000 Erkrankungen in Großbritannien zeigt, dass die Omikron-Variante deutlich seltener zu Hospitalisierung und Notfällen führt als Delta. Der Impfschutz falle dagegen etwas geringer aus als gegen Delta.
Hm. Wenn ein Virus immer seltener zu schweren Erkrankungen führt und gleichzeitig der Impfstoff gegen das Virus immer schlechter wirkt, regt das jetzt nicht gerade dazu an, so eine richtig krasse Impfbegeisterung ins Leben zu rufen? Meine Meinung.
Na, das kann man ja ändern. Bühne frei für das RTL-Nachtjournal vom vergangenen Dienstag.
Schieß auf uns! Schieß auf uns!
Protest wegen einer Pandemie, die erneut Fahrt aufnimmt. 25.255 Neuinfektionen meldet das RKI. Die 7-Tage-Inzidenz liegt damit bei 375,7. Die Inzidenz könnte demnächst explodieren und zwischen 2.000 und 4.000 pendeln. Mit diesem schlimmsten Fall rechnet nach Informationen von RTL jedenfalls das Bundeskanzleramt.
Inzidenz 2.000 bis 4.000. Ach herrje. Okay, es handelt sich hier um ein Worst-Case-Szenario. In Großbritannien liegt die Inzidenz am Moment aber knapp unter 2.000.
Mhm.
Ja, dennoch dreht sich die Welt bislang weiter in Großbritannien.
Ja, ist allerdings richtig.
Aber eine Frage habe ich da noch.
Ja?
Hatte man nicht vor einigen Monaten beschlossen, dass diese Inzidenz gar nicht mehr das Hauptkriterium der Pandemie sein soll?
Ach ja, du meinst diese Hospitalisierungsinzidenz, die dazugenommen werden sollte.
Genau, also die Krankenhauseinweisung.
Ja, gibt es ein Problem. Einerseits, also die wird eigentlich aus meiner Sicht aus zwei Gründen im Moment in den Medien nicht so wirklich wiedergegeben. Also Grund Nummer eins ist, die ist so kompliziert, dass man damit nicht so richtig Panik machen kann. Und zweitens ist die aktuell so niedrig, dass man damit nicht so richtig Panik machen kann.
Auf jeden Fall liegt sie deutlich niedriger als noch Mitte Dezember. Und da lag sie auch bei 11,5%, was weniger war als ein Jahr zuvor.
Mhm.
Das bedeutet nämlich, dass 11,5 von 100.000 Menschen positiv getestet ins Krankenhaus kommen.
Mhm.
Jetzt sind es übrigens 3 bis 4 pro 100.000 Einwohner.
Ja, richtig. Und dabei zählt ja jeder positiv Getestete, auch wenn er jetzt zum Beispiel einen Beinbruch hat. Aus Amerika gibt es mittlerweile, ich glaube sogar von Herrn Fauci selbst, veröffentlichte Zahlen, dass 40% der Menschen, die in diese Statistik eingehen, wegen einem Beinbruch oder anderer Sachen im Krankenhaus erst positiv getestet wurden. Also wo Corona überhaupt nicht der Hauptgrund war, warum sie denn hospitalisiert sind. Ja, das nur am Rande. Ob das jetzt übrigens so bleibt oder ob wir es auch künftig mit Wellenbewegung zu tun haben, das wissen wir nicht. Beides ist möglich. Beides würde aber wahrscheinlich wohl auch unabhängig von politischen Maßnahmen geschehen.
Möglicherweise.
Möglicherweise.
What a time to be alive.
Ja, das würde ich sagen, und damit kommen wir mal zum Ende langsam, das denken sich möglicherweise auch viele Ungeimpfte im Pflegebereich mit Blick auf deren Impfpflicht ab Mitte März. Und es bringt uns zum Webtipp.
Unsere Zuschauerin Eva aus Halle hat uns geschrieben und auf einen noch recht neuen Telegram-Kanal aufmerksam gemacht. Der heißt Systemrelevant, wir zeigen Gesicht.
Zu sehen, wir blenden es auch mal ein, sind hier viele Dutzende Bilder von Menschen, die in einem systemrelevanten Job arbeiten. Zum Beispiel Intensivpfleger oder Krankenschwester, auch in der Altenpflege, aber dies wohl möglicherweise bald nicht mehr tun werden.
Denn auf den Einblendungen, auf den Fotos sieht man es, systemrelevant bis 15. März 2022 ist da zu lesen, denn ab dann gilt für sie die Impfpflicht und wenn sie sich nicht impfen lassen, dann müssen sie gehen.
Ja, systemrelevant oder entbehrlich? Frage mal an die Politik. Ich denke doch eher Ersteres. Systemrelevant, wir zeigen Gesicht, so heißt eben diese Telegram-Gruppe. Etwas Ähnliches ist uns schon mal begegnet. Was Ähnliches gibt es auch von den Pflegern für Aufklärung. Pflege zeigt Gesicht nennt sich das da. Finden Sie online auf pflegezeigtgesicht.de. Reinklicken lohnt sich auch da. Und wir kommen zum Schreddern.
Ja.
Überlänge-Sendung.
Da geht es heute nach Österreich. Und zwar geht es hier um den Falter-Chefredakteur Florian Klenk.
Ach ja.
Also, wer den Falter nicht kennt, gibt es seit den 70er Jahren. Es ist ein Wochenmagazin, was in Wien erscheint. Gibt es ja auch sowas in Berlin, Prinz-Tipp, wenn es die noch gibt, City. Ja. Also ein Stadtmagazin, was aber auch wirklich sehr politisch ist, auch bekannt ist für investigative Recherchen. Auch er hat schon eine lange journalistische Karriere hinter sich. Herr Klenk war auch mal bei der Zeit in Deutschland, hat auch Preise gewonnen.
Und der reist auch viel.
Er reist hin und wieder mal. Tatsächlich reist er mit der österreichischen Bundesbahn. Ich habe hier einen Artikel vom 14.12.21 von OE24. Und da heißt die Überschrift, Falter-Chef flüchtet in Zug vor Masken. Verweigerer.
Na.
Also er ist überzeugter Maskenträger und da heißt es also, dass er aus dem Zug getwittert hat und zwar war er direkt vor der Toilette im Gang und hat sich da quasi versteckt. Ich reise jetzt hier, weil in den Sechserabteilen ist offenbar Maskenverbot. Er hat sich also massiv darüber echauffiert, dass Menschen im Zug keine Maske getragen haben.
Ja, dann würde ich jetzt aber auch einfach mal davon ausgehen, dass hier keine Doppelmoral vorherrscht.
Am 9. Januar 2022 lese ich dann auf seinem Twitter-Account @FlorianKlenk, weil nun ein heimlich aufgenommenes Foto von mir kursiert, das mich im Zug nach Hause abends mit runtergezogener Maske zeigt. Ja, das soll nicht passieren. Ich dachte, ich bin alleine im Großraumabteil. Es war ein langer Tag. Ich hatte Kopfweh. Okay. Soweit also sein Statement. Das ist mittlerweile übrigens auch nicht mehr verfügbar.
Ja,
das ist mittlerweile gelöscht.
Hat er von seinem Twitter-Account gelöscht.
Vielleicht ja, weil Menschen sich mal das Foto von ihm genauer angeguckt haben. Wir blenden das jetzt mal ein vom Twitter-Kanal @mlprus, den ich nicht kenne. Aber egal, da ist dieses Foto zu sehen. Und da sehen Sie jetzt also das Corpus Delicti, die Maske unter dem Mund. Mhm. Und wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie im Spiegel denjenigen, der das Foto schießt. Also ganz offensichtlich war er nicht alleine, sondern da war jemand neben ihm.
Und zwar in dem Abstand ungefähr.
Deckt sich nicht ganz mit der Aussage, ich bin allein im Großraumabteil. Und wissen Sie was, Herr Klenk? Ich erkläre Ihnen nochmal was Virologisches, wie man mir beigebracht hat, dass ich meine Maske nicht ableben darf, auch wenn ich alleine bin. Es geht darum, dass Sie Aerosole ausstoßen. Diese Aerosole schweben dann in der Luft und wenn jemand reinkommt, dann kann er Ihre Aerosole einatmen. Und deswegen müssen Sie die Maske auch tragen, wenn Sie alleine im Zug sitzen. Weil Sie ja nicht wissen, ob vielleicht jemand reinkommt. Zum Beispiel der Schaffner, der die Maskenpflicht kontrolliert oder Ihren G-Status. Also Herr Klenk, mal Schwamm drüber. Ich habe gehört, dass Sie deswegen auch schon heftige Bedrohungen bekommen haben. Das ist überhaupt nicht schön und nicht in Ordnung. Aber ich glaube,
darüber lachen darf man auf jeden Fall.
Man darf auf jeden Fall drüber lachen. Ist richtig dumm gelaufen.
So ist es. Ab in den Schredder. Ein paar Ankündigungen haben wir natürlich auch noch. Erst einmal, wenn Sie auch, weiß ich nicht, einen Webtipp zum Beispiel für uns haben oder auch was zum Schreddern, gerne eine E-Mail an basterberlin@snanews.de. Außerdem haben wir natürlich auch noch unsere Telegram-Gruppe Baster Berlin, auch diese Woche wieder mit einer neuen Umfrage, die übrigens Joanna, unsere neue Kollegin, für uns erstellt hat. Sind wir auch auf das Ergebnis sehr gespannt. Ja, und dann sind wir durch heute.
Und die nächste Sendung ist dann die wilde 113. Am 20. Januar 2022 sind wir wieder da. Mein Name ist Benjamin Golme. Auf bald.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss.